Sie hören Winstons Masterplan von Hajo Werner. Gelesen von Silvia Heidt, Ingrid Metz-Neun, Ilona Wiedem, Helmut Winkelmann, Michael Deckner, Uwe Koschel, Wolf von Lindenau, Heiko Graul, Helge Nünke, Axel Erhardt und Hajo Werner. Produktion Metz-Neun Synchron, Offenbach. Musik Thomas Schäffer. Sei bereit, Undenkbares zu denken, auch wenn du es noch nicht denken kannst. Ingo Löbert, Wild Dogs Unlimited. Winston sah geistesabwesend auf die feuchte Straße in der Nacht. Sie wurde durch das regelmäßige rot-blaue Blinklicht der Sicherheitsfahrzeuge zu einem spiegelnden Farbspiel und lenkte ihn ab. Er war angespannt und nervös. Auch wenn seine Leute aus der Öffentlichkeitsarbeit den anstehenden Auftritt bei Larry so perfekt wie möglich zu planen versuchten, Winston wusste nur zu genau, dass Larry sich an keine einzige Vorgabe halten würde, wenn ihm anderes in den Sinn kam. Themen gab es dafür mehr als genug. Seine Vergangenheit wurde bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet. Journalisten konfrontierten ihn und die Öffentlichkeit mit den vielen alten Kamellen aus seinem Leben mit der Freude kleiner Kinder über ein neues Spielzeugauto. Das geschah in erschreckender Regelmäßigkeit. Wer in seinem Leben eine wie auch immer geartete Beziehung zu Winston gehabt hatte, wusste darüber zu berichten. Lehrer erklärten, wie faul er gewesen sei, Professoren erzählten über die häufigen Partybesuche als Ergebnis seiner Lebensfreude, Kameraden aus seiner Zeit bei der Armee äußerten, er sei niemals an die Front geschickt worden. Gerne wurde über seine hervorragenden Beziehungen lamentiert und dass er diese auch genutzt hätte. Dabei schauten alle stets so unschuldig in die Kamera, als hätten sie das Recht zu urteilen für sich gepachtet und selber natürlich niemals Vorteile aus ihren eigenen guten Beziehungen gezogen. Für Winston war dieses Verhalten einfach nur verlogen. Die Historie zeigte, dass man Intelligenz und Kreativität nicht an diesen Dingen festmachen konnte. Ein wunderbares Beispiel dafür war Isaac Newton, der im 18. Jahrhundert für die Menschheit bahnbrechende Entdeckungen veröffentlichte und dafür schon zu seiner Zeit weltweiten Ruhm erlangte. Den größten Teil seines Lebens habe er sich aber, so hieß es, mit Alchemie und religiösen Dingen beschäftigt, von einigen abwegigen Experimenten mit seinen Augen und der Sonne einmal ganz zu schweigen. Newton hatte die Ideen entwickelt und ausprobiert. Was machte das aus, wenn ein Mensch gute Ideen hatte? Für Winston zeichnete das schon immer die besonderen Menschen aus. Sie handeln. Gute Ideen müssen ausprobiert werden, war sein Grundsatz. Wissenschaftlern wurde auch heute noch ein größerer persönlicher Spielraum gestattet als einem Menschen des öffentlichen politischen Lebens. Winston wusste, dass jedes kleine Missgeschick aufgezeichnet und bei Bedarf veröffentlicht werden würde. Querdenken war da wenig gefragt, viel zu oft sogar hinderlich. Die Informationsquellen über Winston waren also fast unerschöpflich, und Larry war im Vergleich zu vielen anderen Fernsehjournalisten seriös. Man durfte sich aber nichts vormachen, denn auch Larry lebte von seinen spontanen Einfällen. Diese gingen eben manchmal auch bei ihm zu Lasten der Interviewgäste, sehr zur Freude der Zuschauer dieser Live-Sendung. Die Einschaltquote würde zudem an diesem Abend eine Rekordmarke erreichen. Wer die Show nicht sehen konnte, fand die Höhepunkte der Sendung mit Sicherheit am kommenden Morgen in den Zeitungen. Die in Larrys Sendung besprochenen Themen beherrschten häufig in der folgenden Woche die Medien. Die Zeitungen waren damit prall gefüllt. Es war erstaunlich, dass die Themen aus Larrys Interviews eine solche Resonanz hatten. Noch schlimmer war jedoch, dass einige öffentliche Aussagen Winston ein Leben lang verfolgten. Eine unerträgliche Last. Und alles nur, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Winston wusste, dass er nur überzeugen konnte, wenn er sich der Situation entspannt und wach stellte. Er besann sich auf seine Stärke, ebenso spontan zu antworten, wie andere Fragen stellen konnten, und hoffte darauf, die richtigen Worte zu finden. Er hatte schon so manches Mal daneben gegriffen. Die fortgeschrittene Uhrzeit war zudem seiner Konzentration nicht gerade förderlich. Der Wagen war bereits angekommen und hielt vor dem Studioeingang. Umrahmt von Sicherheitskräften wurde Winston hineingeleitet. Larry kam ihm freudestrahlend entgegen und schüttelte ihm zur Begrüßung die Hand. Winston hatte noch 20 Minuten bis zum Auftritt. Er bat seinen Assistenten John, ihm einen doppelten Espresso zu beschaffen und erschrak, als in unmittelbarer Nähe das Mahlwerk der Maschine kreischend begann, die Kaffeebohnen zu zerschroten. Er wurde zu einem Sessel gebeten und für seinen Auftritt geschminkt. Winston bekam diese Prozedur gar nicht richtig mit. Er saß einfach nur da und ging im Geiste noch einmal ein paar Fragen aus dem Fragenkatalog durch. Wirtschaftliche Entwicklung, Terrorgefahr, Wohlstand, die gewohnten komplexen Themen und die einfachen und einprägsamen Antworten darauf. Die Zuhörer wollten doch ohnehin nur ihre eigenen Thesen und Meinungen bestätigt sehen und nutzten dafür jede Aussage. Konnte er die Zuschauer wirklich ernsthaft erreichen? Er bekam seinen Espresso gereicht und als er ihn trank, sah er an sich hinunter.
John, meine Krawatte hat einen Fleck. Warum macht mich denn keiner darauf aufmerksam?
Jetzt, wo Winston darauf zeigte, stach der Fleck auch John ins Auge. Ohne ein Wort zu verlieren, nahm John seine eigene Krawatte ab und reichte sie Winston. Der band sie sich schnell um, schob den Krawattenknoten zurecht und wurde unmittelbar darauf zum anstehenden Auftritt gebeten. Er konnte schon das aufgeregte Klatschen der Zuschauer und die letzten Worte der Ankündigung hören. Wie ein versierter Showmaster schritt er auf Larry zu, begrüßte ihn, winkte den Zuschauern zu, lächelte in die Kamera und nahm auf dem Ledersessel Platz. Die Stimmung war sensationell und Winston spürte nichts mehr von seiner nervösen Anspannung. Es entwickelte sich eine muntere Unterhaltung zu den aktuellen Fragestellungen und Winston war in seinem Element. Diese Themen waren seine tägliche Hauptbeschäftigung und er hatte hier viel zu bieten. Er stand für Sicherheit und Kontinuität, genau die Figur, die Menschen in den unruhigen Zeiten sehen wollten. Gelassen und wendig reagierte er auf die vielfältigen Fragen zur Wirtschaft, der gesellschaftlichen Entwicklung, der internationalen Politik, und die zweite Werbeunterbrechung war bereits beendet. Die heitere Stimmung verflog mit der ersten persönlichen Frage von Larry.
Winston, erst kürzlich wurde von Michael ein offener Brief veröffentlicht. Ein umfassender Angriff auf Ihre Person. Was denken Sie dazu?
Wie in Zeitlupe drangen die Worte in sein Ohr. Er regte sich nicht. Winstons Blut begann zu pulsieren. Viele Jahre der Erfahrung in der Öffentlichkeit und doch nützten sie ihm nichts. Bruchteile von Sekunden dehnten sich. Winston nutzte den Augenblick, um seine Fassung zu wahren und sich seine Betroffenheit nicht anmerken zu lassen. Er hatte nicht vor, sich in einer öffentlichen Unterhaltung auf diese Ebene zu begeben. Die zahllosen Medientrainings für außergewöhnliche Interviewsituationen fielen ihm ein, und er sah Larry direkt und offen, aber mit ernstem Blick an.
Larry, Michael ist ein Künstler und gerade ein Künstler muss seine Meinung öffentlichkeitswirksam verdeutlichen. Dem darf man keine übermäßige Bedeutung beimessen. Er hat offensichtlich zu den aktuellen Entwicklungen nichts Konstruktives beizutragen. Mir ist jedenfalls darüber nichts bekannt. Eine vereinfachte und polemische Kritik alleine hilft doch niemandem. Ich werde mich mit diesem Menschen erst dann ernsthaft befassen, wenn er auch konkrete Vorschläge vorträgt. Bisher habe ich vor allem Vorwürfe und den Ruf nach Verboten von ihm vernommen. Larry, Sie wissen ja, dass ich von Gängelei absolut nichts halte. Das wird sich auch nicht ändern. Vor allem ich selbst sollte seiner Meinung nach wohl verboten werden. Das ist doch keine demokratische Auseinandersetzung. Wir sollten uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und uns nicht beschimpfen. Wenn sich Michael auf Kosten anderer Persönlichkeiten profilieren muss, dann ist das doch schon Grund genug, ihn nicht weiter zum Gesprächsstoff werden zu lassen.
Er hat sicher wenig konstruktive Vorschläge angeboten und vor allem Kritik an einigen bestehenden Gegebenheiten geäußert. Ist das aber nicht der tagtägliche Gegenstand politischer Äußerungen, Winston?
Bei einigen Politikern muss ich Ihnen da leider beipflichten, Larry. Ich habe Michael aber bisher nicht als Politiker gesehen. Er spielt sich eher zu einer Art medialem Robin Hood auf, mit einem maßgeblichen Unterschied. Er hilft niemandem, sondern nur sich selbst. Er steckt sich den Verdienst aus seiner Methode in die eigene Tasche. Das ist sehr kreativ. Wissen Sie, ich freue mich für ihn, dass er damit an Popularität gewinnt. Michael ist ein Mann des Showgeschäfts. Er zahlt damit schließlich seine Beiträge zur gesellschaftlichen Entwicklung, wie jeder andere auch. Ich kann nur sagen, Michael, weiter so. Verdiene dein Geld und sei erfolgreich.
Das ist sehr großzügig, Winston. Ihr Vater nannte ihn einen Drecksack. andere Ihrer Vertrauten einen frustrierten Schmierenkomödianten. Teilen Sie diese Meinungen?
Sie haben recht. Mein Vater äußerte sich kürzlich über ihn. Ich hörte auch schon viele andere Kommentare, aber ich möchte dem nichts hinzufügen. Ich glaube, dass meine Konzentration darauf liegen muss, aktuelle Fragen zu beantworten und mit meinen Möglichkeiten die allgemeine Entwicklung positiv zu unterstützen.
Sicher, aber fühlen Sie sich nicht persönlich beleidigt, wenn Sie als schwächlicher Alkoholiker dargestellt werden?
Winston zuckte innerlich zusammen. Hatte Larry das wirklich gerade gefragt? Er konnte es kaum glauben. Larry war doch sonst so seriös. Hatte sein PR-Team dazu keine Absprachen getroffen? Im Studio war es absolut still geworden.
Danke für diese Frage, Larry. Ich möchte die Arroganz eines Menschen wirklich nicht kommentieren. Das ist doch in diesem Fall nicht anders. Ich werde die diabolischen Erfahrungen meiner Vergangenheit niemals vergessen und danke Gott, dass ich diese Last überwunden habe. Eine Krankheit, der viele Menschen auf der ganzen Welt verfallen sind. Sie nimmt aber seit langer Zeit in meinem Leben keinen Platz mehr ein. Wir alle haben unsere eigenen Geschichten, an denen wir wachsen können.
Da werden Ihnen sicher alle beipflichten und das Interesse an Ihren Erfahrungen ist groß. Können Sie uns ein wenig daran teilhaben lassen?
Sehr gerne, Larry. Es ist ja bekannt, dass ich aus gut behüteten Verhältnissen stamme und mich stets daran orientieren konnte, welcher Gipfel als nächstes bestiegen werden muss. Ich hatte viel Spaß dabei und genoss das Leben so gut es ging. Dabei schlichen sich die mittlerweile bekannten Gewohnheiten ein, die mein Leben erheblich beeinträchtigten. Dann ging es für mich einfach nicht mehr weiter. Aus Gipfeln wurden Täler. Ich merkte, dass etwas geändert werden musste und ich änderte es. Diese Veränderung hat mir alles abverlangt, aber ich habe diese Krise überstanden. Die Überwindung dieses Lasters war eine bedeutende und stärkende Erfahrung und ich weiß für die Zukunft nun sehr genau, welchen Stellenwert nahestehende Menschen, die Verlockungen und wichtige Handlungen im Leben für mich haben.
Sie sprachen die Zukunft an, Winston. Das Thema wird heftiger diskutiert als je zuvor. Kaum jemand ist ohne Sorge und jeder versucht, sich durch ganz individuelle Maßnahmen gegen drohende Härten zu schützen. Haben Sie etwas Bahnbrechendes vor, um die allgemeine Entwicklung positiv zu unterstützen? Dürfen wir mit maßgeblichen Neuerungen rechnen?
Larry, ich werde auch weiterhin nicht in Interviews über neue Ideen sprechen, die vorher noch an keiner anderen Stelle besprochen worden sind. Aber natürlich denken wir permanent darüber nach, wie wir die Entwicklung in unserer Gesellschaft voranbringen können. Ich mache mir viele Gedanken über die bestehenden Sorgen und suche nach Lösungen für alle. Vielleicht können wir uns ja schon im nächsten Interview auch darüber unterhalten.
Ich freue mich schon darauf, Winston. Schön, dass Sie uns bald wieder besuchen wollen.
Winston und Larry verabschiedeten sich unter ausdauerndem Applaus mit einem langen Händedruck und Winston winkte auf seinem Weg aus dem Studio dem Publikum und den Kameras zu. Die Bodyguards geleiteten ihn sofort zum Fahrzeug. Die schweren Türen des gepanzerten Autos fielen hinter ihm zu und der Wagen fuhr an. Winston war sauer.
Ich kann nicht glauben, dass Larry mich zum Alkoholismus befragt. Das ist nun über 30 Jahre her und wurde doch schon überall ausgebreitet. Wozu noch bei Larry? Wie konnte das passieren, John?
Sie waren absolut überzeugend, Winston. Besser hätte es gar nicht laufen können. Sie haben sehr menschlich und mit viel Wärme reagiert. Ich denke, dass alle verstanden haben, dass das Leben wirklich jedem einen Streich spielen kann. Volksnähe kann nicht schaden. In der Öffentlichkeit wirken Sie sonst sehr unnahbar und glatt, Winston. Sie sind reich, mächtig und haben aufgrund ihrer Herkunft schon immer ein Leben geführt, das nur wenige nachvollziehen können. Ihre Entscheidungen betreffen weltweit viele Menschen und sie treffen täglich neue. Da ist es für viele Bürger und Bürgerinnen durchaus beruhigend, wenn man weiß, dass sie auch menschlich sind.
Warum müssen diese Dinge nur immer wieder sein? Als gäbe es nichts Wichtigeres zu diskutieren.
Winston schüttelte den Kopf und sah in die Ferne. Er wollte sich so schnell wie möglich ablenken und ließ seinen Gedanken wieder freien Lauf. Er rekapitulierte die letzten Fragen des Interviews.
Haben Sie etwas Bahnbrechendes vor? Dürfen wir mit Neuerungen rechnen?
Wo waren nur seine bahnbrechenden Ideen geblieben? War sein Ideenreichtum inzwischen gänzlich abgeebbt? War seine Kreativität in einem schleichenden Prozess von der Alltagsroutine abgetötet worden? Warum musste die Konjunkturmaschine ausgerechnet auf dem Höhepunkt seiner Karriere ins Stocken kommen? Wie war der Sand ins Getriebe geraten? Das permanente Auf und Ab der Wirtschaft half doch wirklich nur wenigen. Die Sorge, ob die Maschine wieder in Gang zu bekommen war oder ob ein dauerhafter Motorschaden vorlag, beschäftigte viele Gemüter. Eine kontinuierliche wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung und tolle Innovationen waren doch für die meisten Menschen die faszinierendste Grundlage ihrer Zukunft. Solche Rahmenbedingungen trugen wahrscheinlich mehr zum Wohlbefinden der Menschen bei als jede Sozialausgabe. Konnte man nicht einen stabileren Wirtschaftsverlauf erreichen? Am besten ohne staatliche Investitionen zu tätigen. Da schoss ihm eine Idee durch den Kopf, die er bereits vor einiger Zeit verworfen hatte, und verlangte erneut seine Aufmerksamkeit. Die produktive Wohlstandskomponente. Das bedeutete, die Verteilung des Volkseinkommens und der Vermögensbasis zu verbessern, indem der Geldkreislauf auf den Kopf gestellt wurde. Die Bürger mussten Aktionäre sein und der Staat musste dazu einen maßgeblichen Anteil leisten. Die Vorläufer zu dieser Idee hatten sich bereits während seines Studiums entwickelt. Er hatte damals einige, wenn auch etwas oberflächliche Hausarbeiten zu den Themen Aktienwerte, Gewerkschaften und Wertbildung in einer Volkswirtschaft verfasst. Aber den Staat mit Aktienwerten in Verbindung zu bringen, war doch undenkbar. Oder vielleicht doch nicht? Die Idee wollte ihm keine Ruhe lassen. Winston seufzte. Sollte er sich nicht besser auf die Ideen von Fachleuten stützen, statt einer eigenen Idee nachzugehen? Er war in seinem Leben häufiger in seine Ideen verliebt gewesen und hatte damit nur selten positive Resonanz erlebt. Er war vor allem ein durchsetzungsfähiger Politiker und ließ die guten Konzepte anderer Menschen aus den verschiedenen Netzwerken Realität werden. Diese Fähigkeit wurde offensichtlich besonders an ihm geschätzt und er genoss die Umsetzung. Da konnte er einfach der Macher sein. Leider bekam er hier und da aber auch ein paar unrichtige oder gelenkte Informationen. Er war froh, wieder im Flugzeug anzukommen und begab sich gleich in seine Kabine. Winston wollte nur noch alleine sein. Die Maschine startete sofort. Er sah aus dem kleinen Fenster über die Stadt mit ihrem Lichterspiel. Die vielen Gedanken um die zukünftige Entwicklung des Landes und der Gesellschaft wollten ihn in dieser Nacht nicht loslassen. Er war überrascht, wie sehr das Interview mit Larry ihn aufgewühlt hatte. Dem Treibsand dieser Gedanken konnte er nicht entrinnen. Er setzte sich in den Sessel und zog seine Schuhe aus. Die Stewardess bat er, ihn nicht zu stören. Die Minibar in Griffweite reichte ihm und er schaute hinein. Fruchtsäfte, Bitterlemon, Limonade, Wasser. Wie sehr vermisste er die Abende in der Bar, als er noch ganz unbekümmert mit dem Barkeeper über allzu Menschliches reden konnte. Nicht einmal das war ihm noch möglich. Er hatte seine Offenheit gegenüber anderen Menschen im Nachhinein oft bereuen müssen. Früher war er vor allem reich und dadurch auch bekannt gewesen. Die Boulevardblätter schrieben hier und da über seine Ausrutscher. Es war für die Leser aber nicht wirklich interessant, wenn sich ein reicher Knabe einmal betrunken hatte. Das wurde schnell vergessen. Seit er in die Politik gegangen war, hatte sich das jedoch maßgeblich geändert. Wer sich an die Gespräche mit ihm erinnerte, trat damit im Fernsehen auf oder lieferte deren Inhalt anderweitig an die Öffentlichkeit. Nicht einmal der anonyme Gang an die Bar war ihm noch geblieben. Er fragte sich, was er überhaupt noch nach Gusto tun konnte. Persönliche Beziehungen hatte er nur noch in seiner Familie. Wirkliche Freunde konnte er sich in seinen Politikerjahren nicht mehr leisten. Freunde hatte er früher einmal gehabt. Heute war nur eines wichtig, dass die Arbeit erledigt wurde. So schnell und so gut wie möglich. Er hatte den Wunsch, zumindest einige seiner Visionen auch umzusetzen. Er war doch in der Politik angetreten, um seine Ideen zu verwirklichen. Schließlich war er inzwischen jemand. Jemand, der weltweit als einer der mächtigsten Männer überhaupt eingeschätzt wurde. Er wusste sich und das Gute zu schätzen, war ein Genießer und ein durchaus selbstbewusster Denker. Doch was hatte er bisher wirklich Bahnbrechendes bewegt? Wann hatte er in den letzten Jahren seines Wirkens versucht, seine eigenen Ideen in den Mittelpunkt zu stellen? War Larrys Frage nach einer maßgeblichen Idee nicht berechtigt? Was konnte er der Welt hinterlassen? Würde man sich seiner positiv erinnern? Hatte er neue Wege beschritten? Schließlich besaß er einen enormen Einfluss, das zählte doch viel mehr. Waren Ideen nicht auch eher etwas für Wissenschaftler und aufstrebende Newcomer? Alles und jeder hatte doch irgendwo seinen Platz. Aber welcher war seiner? Er dachte kurz darüber nach, als ihm wieder einmal die Wut über die unzähligen Bedenkenträger den Nacken heraufkroch. Winston, dies geht nicht, Winston, jenes geht nicht. Es war zum aus der Haut fahren, und viel zu oft musste er sich in Nachsicht üben. Jede Idee hatte seitenlange Erwiderungen zur Folge, nur um ihm zu erläutern, welche Probleme mit der Realisierung der jeweiligen Grundgedanken verbunden wären. In der Regel stand am Ende immer irgendeine Beziehung auf dem Spiel. Irgendein Mäzen, irgendein Lobbyist wäre bei diesem oder jenem Vorstoß außerordentlich enttäuscht gewesen und hätte einen Motivationsverlust erlitten. Ausländische Staatsmänner hätten unzufrieden sein können. Dann gingen die großen, zeitfressenden persönlichen Erläuterungen los. Dabei war für ihn einmal das größte Ziel gewesen, dass es allen Menschen in seinem Land und möglichst auch auf der ganzen Welt besser gehe als bisher. Und hatte er es erreicht? Leider musste er seine eigene Frage mit einem Nein wahrscheinlich nicht beantworten. Es lief wirtschaftlich nicht schlecht, aber seinen Ansprüchen wurde die Lage nicht gerecht, und auch der Rest der Welt hatte mit widrigen Umständen zu kämpfen. Die Gazetten und vermeintlichen Fachleute redeten stets Wirtschaftskrisen bis zur drohenden Rezession herbei. Es war, als wäre durch die unglücklichen Zusammenhänge der letzten Jahre die Schwerkraft erhöht worden. Seit einiger Zeit sprach er auch gerne wieder von der Raumfahrt. Die Schwerelosigkeit und der weite Raum öffneten seinen Horizont, und auch viele Zuhörer dachten lieber an den Weltraum als an die Fragen auf unserer Erde. Er brauchte schon viel Kraft, um sich gegen die Schwerkraft zu stemmen und von der schlechten Laune nicht eingeholt zu werden. Regelmäßig ärgerte er sich über das engmaschige Netz der logischen Zusammenhänge und Beziehungen aus in sich geschlossenen volkswirtschaftlichen und politischen Theorien. Sie ließen ihm nur einen begrenzten Spielraum für sein Handeln. Es waren logisch und ökonomisch in sich verwobene Konstrukte, die nur schwer in knappen Sätzen zu erklären waren. Letztlich dominierte vor allem eins. Veränderte man an einer Seite etwas, waren die Ergebnisse an ganz anderer Stelle sichtbar, oft auch unerwartet. Die Gedanken ließen ihn schaudern. Reine Logik kam ihm durchaus entgegen. Diese Regeln und Zwänge aber waren für Winston zum größten Teil künstlich von der herrschenden volkswirtschaftlichen Lehre geschaffen, von Wissenschaftlern, die sich gerne darin übertrumpften, möglichst komplizierte Argumentationen über die ausgleichenden Marktkräfte zu liefern. Innovationen mussten mit der Lupe gesucht werden und waren dennoch nicht zu finden. Für Winston einfach unerträglich. Wollte er so den Menschen in Erinnerung bleiben? Nein. Es war an der Zeit, etwas Neues zu versuchen. Es war doch auch etwas Gutes, dass alle Initiativen von den Fachleuten sorgfältig abgewogen und gut durchdacht wurden, denn schwerwiegende Fehler konnte er sich nicht erlauben. Diese Idee meldete sich in seinen Gedanken zurück. Es schien, als könne es mit dieser Idee der produktiven Wohlstandskomponente nur nach oben gehen, und niemand würde in Gefahr geraten, hierbei möglicherweise Schaden zu nehmen. Er wusste doch genau, was er erreichen wollte. Aber konnte er es wagen? Es wäre ein mutiger Vorschlag, in Zeiten der weltweit greifenden wirtschaftlichen Deregulierung einen weitgehend freien Bereich staatlich zu unterstützen. Ja, wage es, sagte er zu sich selbst und zauberte sein Gewinnerlächeln in die spiegelnde Fläche des Fensterglases. Ein altes Feuer erwachte in ihm. Er war einfach nicht zum Aufgeben bereit. Die Maschine landete und er wurde wieder zu seinem Amtssitz gebracht. Seine Frau Desiree lag bereits in tiefem Schlaf und er bemühte sich daran, nichts zu ändern. Winston fielen die Augen sofort zu und er schlief in dieser Nacht zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gut, wenn auch nicht besonders lange. Dennoch war Desiree, als er aufwachte, bereits unterwegs und er konnte während des Frühstücks nur kurz mit ihr telefonieren. Diese Woche war für beide wieder einmal ein Termindesaster. Sie trösteten sich und freuten sich bereits auf das Wochenende. Voller Energie betrat er sein Büro und begann wie immer die Besprechung der terminlichen Organisation mit seiner Assistentin.
Bitte sagen Sie alle Termine am kommenden Samstag ab und verbinden Sie mich so schnell wie möglich auf einer gesicherten Leitung mit Alan, Bill, Kofi, Konrad, Christine, Rupert und Born. Sie können die Gespräche jederzeit durchstellen. Fangen Sie bitte gleich damit an. Alle anderen Termine müssen warten oder verschoben werden.
Sie war äußerst überrascht. da er sich bisher nur selten um Details gekümmert hatte und die Liste der Gesprächspartner vergleichsweise lang war. Aber sie beeilte sich, die Wünsche sofort in die Tat umzusetzen. Ihre Professionalität und Auffassungsgabe schätzte Winston besonders an ihr. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass sie ihm jemals mehr als einen Satz geantwortet oder zu einer Angelegenheit mehr als eine Frage gestellt hatte. Es wurde einfach alles erledigt, und zwar in atemberaubender Geschwindigkeit und absolut diskret, ohne viel Aufsehen zu erregen. Nun begann ein Telefonmarathon, was für ihn höchst ungewöhnlich war, im Ergebnis jedoch außerordentlich befriedigend. Fast alle gewünschten Gäste ließen sich für den Samstag gewinnen. Er fühlte sich blendend und dachte darüber nach, häufiger direkt zu telefonieren und nicht alles seinen Referenten anzuvertrauen. Dennoch beschlich ihn ein seltsames Gefühl. Wieso nur hatten diese vielen wichtigen Leute so erstaunlich kurzfristig Zeit für ihn? Noch einmal stiegen Zweifel in ihm auf, ob er es wirklich wagen sollte, diese Menschen nun mit seiner Idee zu konfrontieren. Noch war es nicht zu spät.
So ein Unsinn. Ich mache doch keinen Rückzieher,
beendete er seinen Gedankenausflug. Es klopfte und seine Assistentin betrat den Raum. Sie bat ihn vielmals um Entschuldigung und suchte nach geeigneten Worten, da sie ihm mitteilen musste, dass sein früherer Freund Konrad leider schon vor einiger Zeit verstorben war. Winston war bestürzt und bemühte sich um seine Beherrschung. Er sah sie verwundert an. Wie konnte es sein, dass er das nicht wusste? Offensichtlich hatte er viele Menschen seit sehr langer Zeit nicht gesehen.
Danke,
erwiderte er kurz und betrübt, ohne sie dabei anzusehen. Ihm blieb jedoch nicht viel Zeit, in Gedanken darüber zu verweilen, denn Bill und Warren wurden gemeinsam durchgestellt. Sie waren zusammen zum Golfplatz zurückgekommen und ziemlich ausgelassen. Winston hingegen war im Augenblick gar nicht zum Scherzen aufgelegt und versuchte sich daran zu erinnern, wann er das letzte Mal so gelöst auf einem Golfplatz gewesen war. Es war an der Zeit, sich wieder mehr unbeobachtete Momente zum Nachdenken und Planen zu verschaffen. Seine Stimmung hellte sich wieder auf. Nach einem längeren Gespräch, in dem noch einige andere offene Punkte geklärt wurden, sagte auch Kofi zu und Winston hatte alle aus seiner Sicht besonders wichtigen Diskussionspartner für den Ideenaustausch beisammen. Winston freute sich und rieb sich die Hände. Sein Tatendrang stieg mit jeder Minute. Nun ging es endlich um Ideen und nicht um das permanente Bad in den herrschenden Denkmustern, den Paradigmen. Kofi wurde für das Telefonat mit Winston aus einer Besprechung geholt, weil der Aufbau der sicheren Telefonverbindung besonders lange gedauert hatte. Er war äußerst überrascht, als er am Telefon die private Einladung von Winston selbst erhielt. Hinsichtlich der globalen Entwicklungen und der damit verbundenen Maßnahmen lag er in jüngster Zeit mit Winston keineswegs auf einer Linie. Winstons Entscheidungen wurden von ihm in letzter Zeit auch häufig kritisch kommentiert, so dass die gemeinsame Verbindung durchaus etwas abgekühlt war, was er persönlich bedauerte. Umso mehr erfreute ihn, dass er nun persönlich von Winston eingeladen wurde. Kofi wünschte sich seit langem, bereits in Winstons Entscheidungsphasen eingebunden zu werden, um frühzeitig Einfluss auf möglicherweise negative Auswirkungen nehmen zu können und nicht erst mit den Ergebnissen konfrontiert zu werden. Eine Trendwende in ihrer Beziehung und dann auch noch in Verbindung mit neuen kreativen Initiativen war genau das, was er sich seit einiger Zeit gewünscht hatte. Neue Impulse brauchte die Welt so dringend wie Luft zum Atmen. Der weltweit zunehmende Druck war deutlich zu spüren und er war sich sicher, dass es Auswege geben würde. Die Frage war nur, welche? Seine strategischen Abteilungen legten ihm regelmäßig verschiedene Ideen vor. In der Regel waren diese Adaptionen der alten Wirtschaftskonzepte jedoch so komplex, dass eine breite Diskussion nur selten Sinn machte. Wo waren die Ideen geblieben, die in dieser ohnehin schon komplexen Welt zügige und wirklich nachhaltige Veränderungen ermöglichten? Es konnte einfach nicht sein, dass diese exzellent ausgebildeten Analysten, Referenten und Manager immer nur weiter zur Verkomplizierung beitrugen. Er trieb sein Team daher unnachsichtig zu neuen kreativen Modellen an, immer mit dem Ziel, die Sicherheit und den Wohlstand möglichst weltweit zu erhöhen. In den letzten Jahren konnte er durch die global anhaltende Wirtschaftskrise bei seiner Arbeit nicht die Fortschritte verzeichnen, die er sich wünschte. Er war aber auch weiterhin unermüdlich und spornte sich und seine weltweit agierenden Mitarbeiter immer wieder zu weiteren Höchstleistungen an. Die Statistik zeigte, dass gute Ideen auch eine Frage der Masse sein konnten. Irgendwann würde eine herausragende dabei sein. Christine hatte ihre Vorlesung gerade beendet und befand sich noch in angeregtem Gespräch mit einigen Studenten, als ihre Assistentin Brandy entschuldigend unterbrach und ihr mitteilte, dass Winston sie sprechen wolle. Sofort verabschiedete sie sich von den Studenten und eilte in ihr Büro. Sie war überrascht, dass Winston sie in dieser Woche gleich zu 2 Terminen einlud, wobei einer auch noch privat in seinem Landhaus stattfinden sollte. Selbstverständlich sagte sie ohne jedes Zögern zu. Winston erklärte ihr zwar keine Details, aber sie brauchte absolut nichts vorzubereiten. Ausschließlich ihr intelligenter Geist sei gefragt, hatte er ihr schmeichelnd am Telefon erklärt, und auch das war äußerst ungewöhnlich. Unter normalen Umständen musste sie die Termine stets umfassend vorbereiten. Sicher würde sie bereits am Donnerstag in der Besprechung mit Winston mehr erfahren. Sie war Spezialistin für Volkswirtschaft und genoss das Leben zwischen Universitätscampus und den Machtzentren der Welt. Sie war Mitte 30 und ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu internationalen Entwicklungen der Finanzströme fanden bereits seit einigen Jahren überall größte Anerkennung. Dieser Arbeit hatte sie ihre letzten 10 Jahre gewidmet und sie fühlte die tiefe Gewissheit, allen Menschen damit dienen zu können. Bereits seit über einer Stunde waren Bill und Warren auf dem Golfplatz und gingen ihrem Hobby nach, während sie sich über die unterschiedlichen Entwicklungen der diversen Marktfelder austauschten. Zusammen waren sie direkt oder indirekt an allen wichtigen Unternehmen und Marktentwicklungen weltweit beteiligt. Warrens Schwerpunkt lag dabei auf allem, was mit Aktien und Versicherungen zu tun hatte, während Bill sich überwiegend auf Software und Medien konzentrierte. Obwohl Warren über 20 Jahre älter war als Bill, auf gar keinen Fall in Bills Unternehmen investieren wollte und beide aus völlig unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft kamen, pflegten sie inzwischen ein langjähriges, äußerst belastbares Band der Freundschaft. Als sie an dem Morgen scherzend vom geschätzten Grün zurückkamen, wurden sie bereits von Bills Privatassistentin erwartet, die ihnen eröffnete, dass Winston sie beide sprechen wolle. Warren und Bill beschlossen, zu diesem Zweck eine Telefonkonferenz zu organisieren. Das Clubhaus verfügte über einen exklusiven Sitzungsraum und während der Besprechung mit Winston würden sie auf den fantastisch gepflegten Golfplatz hinausblicken können. Englische konnte sich ein Rasen auch in England sicher nicht präsentieren. Auch die wenigen Fahrzeuge auf dem Vorplatz zeugten eher von europäischer Noblesse. Der Enthusiasmus vom gemeinsamen Golfen war noch deutlich zu spüren. Obwohl sie für das Treffen mit Winston ihr kommendes privates Wochenende neu organisieren mussten, nahmen sie die Einladung ohne Umschweife an. Sie vertraten beide die Ansicht, dass es besser sei, Winston in seinen Entscheidungsprozessen nicht alleine zu lassen. Winston war außerdem immer für Überraschungen gut und nicht zuletzt ein brillanter Gastgeber. Sie verabredeten sich bei der Gelegenheit zur gemeinsamen Anreise in Bills Privatjet. Tatsächlich war Bills Vermögen beträchtlich größer als Warrens, doch war dieser Umstand in diesen Größenordnungen ohnehin bedeutungslos. Außerdem verfügte Warren über einen deutlich größeren Erfahrungsreichtum. Warren war bescheiden geblieben und hatte auf ein großes Anwesen oder ein Privatflugzeug verzichtet. Damit stand er ebenfalls im völligen Kontrast zu Bill. Warren genoss seinen Ruf, als Mann der Hochfinanz von außerordentlicher Bescheidenheit und Volksnähe zu sein. Wie er heute wieder feststellte, benötigte er diese Statussymbole auch nicht. Für Warren galt stets, dass er nicht pflegen müsse, was ihm nicht gehörte. Warren verlängerte seinen Besuch bei Bill um ein paar Tage und freute sich nun auf eine entspannte Woche mit morgendlichen Golfplatzbesuchen. Im Vergleich zu Bill genoss Warren den Vorteil, dass seine Geschäfte seit einiger Zeit nicht mehr seine permanente Anwesenheit erforderten. Obwohl er außerordentlich erfolgreiche Jahrzehnte hinter sich hatte, war er einfach er selbst geblieben und keineswegs weniger bekannt als Bill. Die Öffentlichkeit war für ihn jedoch eher eine notwendige Begleiterscheinung, von der er sich im Gegensatz zu Bill nicht vereinnahmen ließ. Mit großer Freude beobachtete er jedoch auch bei Bill eine wachsende Neigung, unabhängige Gedanken zu äußern. Unabhängig von der sonst so häufig anzutreffenden Selbstdarstellung, zu der gerade große Unternehmenslenker oftmals neigten. Ihm kam gerade in den Sinn, doch über ein Investment in Bills Unternehmen nachzudenken, als er ein Scheppern und Bills plötzlich laut gewordene ärgerliche Stimme hinter sich wahrnahm. Auch wenn diese Zwischenfälle immer seltener vorkamen, brach Warren den Investmentgedanken ebenso abrupt ab, wie dieser gekommen war. Als Warren sich umdrehte, sah er Bill noch in die Waschräume verschwinden und den äußerst zuvorkommenden Ober das Resultat seiner Ungeschicklichkeit vom Boden aufkehren. Niemand wusste, wo Rupert sich gerade aufhielt. Das gehörte zu seinen Eigenarten, mit denen man sich in seinem Umfeld arrangieren musste. Es dauerte deshalb stets eine Weile, bis man ihn erreichte. Rupert hatte erst kürzlich seinen 70. Geburtstag gefeiert und genoss das Leben mit seiner wunderschönen und vergleichsweise jungen Frau. Er mischte sich lediglich hier und da in die internationalen Geschäfte seines Medienkonzerns ein. Dies geschah vor allem immer dann, wenn die anstehenden Ereignisse viele interessante Titelseiten möglichst weltweit füllen konnten. Das Publizieren von Informationen aller Art auf allen denkbaren Wegen war seine unbändige und niemals ruhen wollende Leidenschaft. Ihm war auch kaum eine Information zu unfein. Sein Maßstab war ausschließlich deren Zweckdienlichkeit. Er war von der Informationsverteilung beseelt und es gab für ihn nichts Wichtigeres in seinem Leben, als sein Imperium zu diesem Zweck weiter auszubauen. Außerdem liebte er es, in der politischen Landschaft über seine Medienprodukte oder auch direkt seine Ansichten und Ziele durchzusetzen. Als Winston ihn anrief, war er über die Terminierung des Treffens alles andere als hoch erfreut, denn er hatte sich bereits mit seinem Sohn verabredet. Da Winston jedoch die Wichtigkeit des Treffens betonte, nahm Rupert sich doch die Zeit. Er wollte auf die möglicherweise aufschlussreichen Informationen einfach nicht verzichten. Es wäre doch gelacht, dachte er, wenn er aus einer Unterredung mit Winston nicht auch interessante Informationen und damit bares Geld gewinnen konnte. Dafür konnten auch private Verabredungen zurückgestellt werden. Bei derartigen Chancen rangierte sein Privatleben noch immer an zweiter Stelle und es gab inzwischen auch niemanden mehr, der etwas anderes von ihm erwartet hätte. Nach mehreren ungewöhnlich langen Sitzungen hatte Alan schon gar keine Lust mehr zu telefonieren. Er erwartete, dass Winston doch nur wieder versuchte, seinen Einfluss auf die Hochfinanz geltend zu machen, irgendwelche strategischen Aussagen zu diskutieren oder seine Taktiken zur Geldpolitik zu besprechen. Alan hatte an diesem Tag schon genug gehört und wollte sich vor allem den aktuellen Entwicklungen an den Börsen widmen. Er liebte die Zahlen und begann seinen Tag mit einem möglichst ausgedehnten Bad, während er sich dem ausführlichen Studium gigantischer volkswirtschaftlicher Zahlenkolonnen widmete. Dennoch musste er hin und wieder zugeben, dass sein Bauchgefühl sein verlässlichstes Barometer war. Neue Entwicklungen konnten leider nur viel zu ungenau berechnet werden und Wahrscheinlichkeiten waren für ihn auch nichts weiter als angenommene Zahlenwerte. Am Abend musste er wieder einmal eine Eröffnungsrede halten und der Tag war für ihn schon fast vorbei. Er war kaum in der Lage gewesen, tief durchzuatmen und sich zu entspannen. Glücklicherweise war nicht mehr jeder Tag so anstrengend. Nun gut, wenn Winston anrief, ließ man ihn nicht ohne Grund warten. Alan war für seine Ehrlichkeit bekannt. Man konnte sicher sein, dass seine Äußerungen auch seiner Überzeugung entsprachen. Andererseits konnte er auch sagen, was er wollte, denn seine kryptischen Sprachgewohnheiten zu entschlüsseln war nicht jedem gegeben. Selbst ihm nahestehende Menschen hatten damit gelegentlich ihre Probleme. Nach dem kurzen Telefonat empfand er die private Einladung in dem Stress des Tages dann aber doch als angenehm. Keine seiner Annahmen zu dem Gespräch war eingetroffen. Das war überaus selten und in diesem Fall auch erfreulich.